Es ist Samstag, der 15. November.
Apokalypse und Filterkaffee. Der Presseclub mit Markus Feldenkirchen.
Anlässlich des 70. Geburtstags von Friedrich Merz wird wieder eifrig über dessen Alter geraunt. Das ist Quatsch. Es gibt unfassbar viel, was man dem Kanzler vorhalten kann, aber nicht dessen Alter. Erstens muss Merz keine Bambis an Scheer verleihen. Zweitens sind viele mit 40 nicht so vital und drahtig wie Merz mit 70. Christian Lindner arbeitet künftig für einen Großgebrauchtwagenhändler und Sarah Wagenknecht hat wieder mehr Zeit für Oscar und sonstigen Müßiggang. Die Pfade des Lebens sind oft verschlungen und unergründlich. Manche Leute werden Finanzminister, andere Parteigründerin, aber letztlich finden sie doch zu ihrer wahren Berufung und das ist schön. War sonst noch was? Ach so, ja, irgendwas mit Klima. Das ist wohl noch immer nicht gerettet, obwohl alle Klimarettenden dieser Tage nach Brasilien jetten. Manche spielen Good Cop, andere Bad Cop, Donald Trump gar den Klimakonferenzenleugner. Angeblich wurde für die Konferenz eigens ein Stück Regenwald gefällt und die Teilnehmer müssen teils auf Kreuzfahrtschiffen oder in Sexhotels nächtigen. Letztere sind immerhin keine Klimasünde. Die wirklich wichtigen Entscheidungen werden derweil woanders gefällt, in China, wo allein von Januar bis Juni diesen Jahres doppelt so viel Solarkraft verbaut wurde wie in Deutschland in den letzten 25 Jahren. Um es mal ganz konkret zu machen, China hat im ersten Halbjahr Solarkraftwerke mit einer Spitzenleistung von insgesamt gut 212 Gigawatt in Betrieb genommen. Mit dieser Kapazität ließe sich hierzulande Strom für rund 85 Millionen Zwei-Personen-Haushalte herstellen. Und das ist alleine das, was China in 6 Monaten gebaut hat. Was steckt dahinter? Wird China zum großen Klimavorbild und lässt sich die Apokalypse doch noch abwenden und die Erderwärmung erfolgreich eindämmen? COP hin, Trump her. Der Apofika Presseclub mit diesen Gästen. Susanne Götze, sie ist Wissenschaftsredakteurin beim Spiegel, hat neulich in einem Essay beschrieben, wie euphorisch sie damals im Jahr 2015 die Klimakonferenz von Paris live vor Ort verfolgt hat, die angeblich ja der große Durchbruch war. Nun ja, heute ist sie uns aus Belem von der Weltklimakonferenz zugeschaltet. Sie gibt also so schnell nicht auf bei dem Thema. Malte Kreuzfeld ist da, war lange Jahre bei der Taz und ist heute Redakteur bei Table Media. Er mag Zahlen und Fakten und gilt als einer der versiertesten Kenner der Klima- und Energiepolitik in Deutschland. Auf Blue Sky postet er auch mal die positiven Nachrichten zur Energiewende, etwa, dass weltweit mittlerweile doppelt so viel in erneuerbare Energien investiert wird wie in fossile. Und Morten Freidel, er ist stellvertretender Chefredakteur der NZZ Deutschland und sagt, Deutschland hat die Wahl. Es kann seine klimapolitischen Ziele erreichen und in die Armut absinken. Oder es kann ein Industrieland bleiben und sich weniger ambitionierte Ziele setzen im Gleichklang mit dem Großteil der Welt. Schön, dass ihr drei da seid. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ja, danke.
Hallo.
Ich gestehe gleich mal etwas vorweg. Ich habe lange gezögert, bevor ich mich zu diesem Thema heute entschieden habe. Ich weiß, es ist natürlich mega wichtig. Es gibt nichts Wichtigeres. Das ist wirklich meine Überzeugung. Aber so bitter es ist, viele schalten einfach ab, wenn es um Klimapolitik geht oder gar nicht erst ein, was noch schlimmer ist. Und mir geht's selbst manchmal ja auch so. Da bin ich ganz offen. Immer dieselben Weltuntergangsszenarien, Warnungen, Katastrophenstimmung. Das zieht natürlich so ein bisschen runter. Ich will deshalb mit euch den Versuch starten, etwas konstruktiver und positiver und weniger moralinsauer über Klimapolitik zu reden, mit Fokus auf das, was gut läuft, was Hoffnung macht, so es das denn gibt. Wieder die Weltuntergangsstimmung, also getreu dem Motto der sympathischen Band Kapelle Petra, an irgendeinem Tag wird die Welt untergehen, doch an allen anderen Tagen halt nicht. Ja, auch wenn die Welt natürlich irgendwie untergeht, wir probieren es mal, okay? Volle Zustimmung, Nicken im Raum. Ja, ich habe letzte Woche das Cover des Economist gesehen. Auf sandige Boden reihen sich dort Solarpaneelen an Solarpaneelen, wirklich ellenlos. Das ist irgendwo in der Wüste in China. Ich hab's Eben ja schon gesagt, das Tempo, in dem China gerade die Erneuerbaren ausbaut, ist atemraubend. Susanne, als letzte Woche beim Treffen der Staatschefs, das war ja so ein Vortreffen in Belem, der brasilianische Staatschef mit seinem Stab ankam, waren ein Großteil seiner Flotte chinesische Elektro-Luxus-SUVs von BYD, mittlerweile der viertgrößte Autohersteller der Welt vor Tesla. Wie ist dein Eindruck in Belem? Regelt China die Energiewende mittlerweile so ein bisschen im Alleingang?
Ja, also ich glaube, dass einfach China, wenn man sagt, okay, warum macht China das? Also warum investieren sie so viel in Erneuerbare? Ich glaube, es hat mittlerweile gar nicht so viel mehr mit dem, was du schon so angeteasert hast, Klimaschutz, wo alle irgendwie einschlafen und Weltuntergang und so weiter zu tun, sondern für China ist das mittlerweile einfach ein Geschäftsfeld, ist ein Business Case. Und das spürt man einfach hier in Belem ganz stark, dass dieses Wettrennen auf dieser neuen Märkte einfach total im Vordergrund steht.
Was spürt man da konkret?
Ein Beispiel ist, der kalifornische Gouverneur Newsom war ja da vor 2 Tagen, so der Anti-Trump. Und der hat hier ganz starke Reden gehalten in Belem. Natürlich haben die jetzt offiziell ja hier nichts zu melden, weil, wie gesagt, sind ausgetreten, also ab Januar dann wirklich ausgetreten. Aber es gibt ja keine offizielle US-Delegation.
Ist ja wirklich nur als Besucher da rumgelaufen, ne?
Als Besucher, genau, so ein symbolischer Akt, um gegen seinen Konkurrenten, den US-Präsidenten, zu schießen. Aber was interessant war, dass der nochmal, also wirklich sehr eindrücklich gesagt hat, es ist die dümmste Entscheidung der USA, jetzt aus dem Pariser Abkommen auszusteigen und alles versuchen, wieder zurückzudrehen, was Klimaschutz und Energiewende ist. Denn China wird uns davonlaufen. China dominiert die neuen Märkte und es ist eine der größten oder historisch größten wirtschaftlichen Fehlentscheidungen, die USA gerade machen und sehr schwierig. Wir werden den Anschluss verlieren. Das hat er gesagt und diese Argumentation, also es geht schon längst gar nicht mehr um Anführungsstrichen, in dem Sinne Klimaschutz natürlich, aber es ist, wie gesagt, ein Geschäftsfeld. Ne?
Ja.
Alle argumentieren hier wirtschaftlich.
Gut, da haben wir doch schon mal den ersten positiven Punkt gesammelt. Also China strengt sich super an, aus welcher Motivation auch immer. Ja, selbst wenn dem Klima egal ist, wenn es dem Klima zugutekommt, ist das ja nicht so schlecht, könnte damit ein Wettrennen auslösen, an dem die USA sich erstmal nicht beteiligen. Morten, würde das dann nicht gerade für Deutschland heißen, also dem chinesischen Vorbild folgen und auch alles in diese erneuerbaren Energien investieren?
Ja gut, wenn wir dem chinesischen Beispiel folgen wollten. Also erstmal will ich dazu sagen, ich teile diese Einschätzung. Ich glaube, dass es China nicht um Klimapolitik allein geht, sondern auch um Machtpolitik. Aber wenn wir jetzt dem chinesischen Beispiel folgen wollten, dann müssten wir unsere Klimaziele massiv abschwächen, denn das hat China getan. Ja. Oder es hat sich auf sehr, sehr geringfügige Ziele festgelegt. Xi Jinping hat bei der UN-Konferenz vor einigen Monaten gesagt, wir wollen bis 2030 7-10% einsparen. Mhm. Das ist weit weniger, als man erwartet hatte.
Stapeln aber, habe ich gelesen, bewusst auch gerne mal tief, um genau, sich dann am Ende selbst gigantisch zu übertreffen.
Ja, aber das ist genau das Gegenteil von dem, was wir machen. Also sie stapeln sehr tief und bauen dann massiv alle Energieformen aus. Die bauen ja auch massiv Kohlekraftwerke. Das hat in diesem Jahr zwar etwas weniger als in den vergangenen Jahren gewonnen, aber es sind immer noch gewaltige Zahlen. Also das muss man dazu sagen. Die bauen zwar Erneuerbare in atemraubendem Tempo, genau, aber eben auch Kohlekraftwerke und das tun sie auch dieses Jahr noch. Und sie bauen auch massiv Kernkraftwerke aus. Also wenn wir dem chinesischen Beispiel folgen wollten, müssten wir alle Kraftwerke in unglaublich großer Zahl ausbauen und einfach das Energieangebot massiv ausweiten und unsere Ziele abschwächen. Das wäre der chinesische Weg.
Ja, Malte, siehst du das ähnlich? Also ist China hier ein Vorbild oder ist es so, wie Morten sagt, also wenn wir uns die zum Vorbild nehmen, dann gehen wir mit unseren Ambitionen automatisch ganz weit runter?
Das würde ich nicht sagen, denn China und Deutschland sind ja vom Ausgangspunkt her erstmal nicht vergleichbar. Es hat ja schon einen Grund und das ganze Prinzip der internationalen Klimazusammenarbeit beruht darauf, dass die Länder, die in der Vergangenheit viel ausgestoßen haben und die von einem hohen Niveau kommen, schneller und stärker reduzieren müssen als die Länder, die in der Vergangenheit wenig ausgestoßen haben und von einem niedrigen Niveau kommen. Insofern hat China da theoretisch erst nochmal diesen Nachholeffekt, bis sie überhaupt da sind, wo wir schon mal waren. Gleichzeitig klar, es wäre gut, wenn China schneller dekarbonisieren würde, das ist keine Frage. Und dass sie alle Energieformen ausbauen, stimmt. Aber die Raten, in denen sie die ausbauen, sind schon unterschiedlich. Also bei den Erneuerbaren ist das wirklich exponentiell und ungefähr 20 mal so viel, wie man erwartet hat in der Vergangenheit. Sie bauen auch Kohle, die betreiben es aber gar nicht mehr so viel. Wenn man sich anguckt, wie viel Strom sie wirklich produzieren, dann ist, obwohl sie neue Kohlekraftwerke bauen, ist der Anteil der Kohle an ihrer Stromversorgung gar nicht gestiegen. Das ist bei denen also inzwischen auch schon eher ein Backup als so eine Hauptenergiequelle. Und klar, wenn man irgendwie hinguckt, dann bauen sie zwar sehr viel zu, aber im Status quo ist Deutschland immer noch besser. Also ich glaube, in China sind sie jetzt irgendwo zwischen 20% und 25% Erneuerbare. Wir sind jetzt ja bei 60. Das heißt, die werden uns da bald einholen mit dem Tempo, wie sie bauen. Aber es ist jetzt nicht so, dass Deutschland total hinterherhängt in dem Bereich, sondern wir sind schon relativ weit und im Strom sind wir sogar schon weiter als China. Allerdings, klar, wir bauen im Moment sehr viel langsamer aus. Die werden uns da bald überholen.
Ich bin mir da nicht so sicher, ob sie die nicht in Betrieb nehmen wollen, sollen wir das wissen. Also
Kohlekraftwerke.
Nein, ja. Sie nehmen sie in Betrieb, aber sie laufen nicht so viel. Man kann ja die Stromproduktion angucken.
Aber man kann sich, also gut, man kann jetzt darüber im Detail streiten.
Und vor allem werden alte abgeschaltet. Ne?
Ja, aber auf der Internationalen Energieagentur kann man nachgucken, wie der Energieverbrauch der Primärenergie, jetzt ist natürlich klar, da geht eine Menge verloren durch Wärme und so weiter. Da kann man jetzt Einwände erheben. Aber wenn man sich da anguckt, wie groß der Anteil ist, da ist noch eine ganze Menge fossile Energie drin und China ist der größte Klimasünder, deswegen so schnell kommen die davon nicht runter.
Also ich sehe schon auch die ganze Kritik hier, aber ich möchte einfach zum selbstgesetzten Motto für mich zurückkehren, das Positive erstmal zumindest suchen, bevor wir es dann wieder zerlegen. Also die Stromzahlen aus China habe ich mir genau angeschaut. Die Solarkraftwerke mit 212 Gigawatt Spitzenleistung, das habe ich eingangs schon gesagt, hat China in der ersten Hälfte von 2025 ans Netz gebracht. Deutschland dagegen nur 7 und die USA immer noch die größte Volkswirtschaft der Welt. 18. Woran liegt das aus deiner Sicht?
Ja, zum einen hat China da eben viel nachzuholen, habe ich ja gesagt. Und in Deutschland sind wir bei der Solarenergie einfach auch schon bei einem relativ hohen Wert. Aber klar, die Ziele sind nach wie vor, dass wir das weiterhin schnell ausbauen. Das soll auch noch sich verdoppeln, die Werte in den nächsten Jahren pro Jahr, der jährliche Zubau. Muss aber inzwischen bei uns eben dann auch mit entsprechenden Speichern einhergehen. Sonst haben wir jeden Mittag mehr Solarstrom als wir brauchen können. Aber gleichzeitig, um zu den guten Nachrichten zurückzukommen, China zeigt eben, das funktioniert jetzt ohne Subventionen, die Stromproduktion damit, die Herstellung subventionieren sie zum Teil noch und in Deutschland ist eben der gleiche Effekt, es ist nicht mehr so, dass erneuerbare Energien den Strom teurer machen, sondern inzwischen machen sie ihn billiger. Und das ist eben die gute Nachricht, die auf der ganzen Welt jetzt allmählich dazu führt. Pakistan ist ein anderes Beispiel, wo eben von unten heraus viel in Eigeninstallationen und so die Solarenergie in einem gewaltigen Tempo boomt. Man hat das in sehr vielen Ländern, das ist einfach jetzt wirtschaftlich und ein Business Case und das ist so ein Kipppunkt, dass der erreicht worden ist, ist wahnsinnig wichtig, weil von da an geht es von alleine, wenn man es nicht aktiv aufhält, wie es eben in den USA im Moment passiert.
Susanne, an dich die Frage, gerade auf das Umfeld der Weltklimakonferenz blickend. Der chinesische Präsident Xi Jinping ist nicht dort, obwohl sein Land tatsächlich, wie ich eingangs gesagt habe, die größten Fortschritte eigentlich verkünden könnte. Wie diskutiert man das da? Ist China noch gar nicht bereit, sich hier als quasi das leuchtende Vorbild hinzustellen, weil sie eigentlich überhaupt mit Klima an sich nichts am Hut haben, sondern einfach nur die Geschäftsfelder sieht? Oder wie interpretiert man das?
Also ich glaube generell, dieser Leaders Summit, der ja der UNO-Klimakonferenz vorgeschaltet ist, ich habe das Gefühl, der wird jetzt nicht unbedingt wichtiger jedes Jahr.
Also wo die Staats- und Regierungschefs hinkommen, ja.
Also man hat das Gefühl, nicht nur das Gefühl, sondern es ist so, dass jedes Jahr auch weniger Staats- und Regierungschefs anreisen und die halten dann immer jeweils 3 Minuten eine Rede. Das ist ja im Grunde über 2 Tage verteilt. Das ist immer mehr so, dass viele Regierungen einfach Stellvertreter schicken von den Staatsoberhäuptern. Deswegen ist es auch nicht so, dass nur der chinesische Präsident nicht gekommen ist, sondern auch viele andere, auch der indische beispielsweise, ist nicht gekommen. Weiß ich nicht, ob das jetzt aktuell so viel zu sagen hat, aber spannend ist zum Beispiel, was sein Vize, er hat seinen Vize geschickt. Also ich glaube, letztes Jahr hat er eine Videobotschaft geschickt, also Xi Jinping, und diesmal hat er aber seinen Vize geschickt.
Das ist schon mal ein Fortschritt, oder? Wie siehst du das?
Ja, genau. Auf jeden Fall war jemand physisch anwesend, was gut ist. Man merkt auch generell, also vielleicht kann ich das kurz beschreiben. Wenn man mal reinkommt, rechts ist gleich der chinesische Pavillon. Vorne sind so große Biografien von Xi Jinping da aufgebaut. Mhm. Die sind sehr, sehr präsent. Und gleich am ersten Tag noch vor der Eröffnung hat sich da die ganze UN-Prominenz aufgereiht und hat Reden gehalten. Also das heißt, man hat das Gefühl, China wird hier komplett hofiert. Ne? Also alle umschmeicheln die und versuchen den quasi hier den roten Teppich auszurollen als neuer Führer am Klimaschutz. Und der Vizepremier, der hat in seiner Rede vor allen Dingen darauf hingewiesen, okay, uns geht es vor allen Dingen darum, dass es so eine Marktfreiheit und möglichst wenig Handelsbeschränkungen gibt. Denn es ist doch gut, wenn unsere grünen Produkte die ganze Welt fluten. Ne? Das heißt, wieder Business Case, es geht eben nicht nur darum, was China im Land selbst macht, für die ist das ja ein Exportschlager. Ne? Also da stecken sicherheitspolitische und geopolitische Überlegungen hinter. Ja. Deswegen ist es super wichtig für die hier zu sein.
Da ein paar Nachfragen. Morten, du schreibst ja, dass Deutschland in die Armut absinken werde, wenn es bei seinen Klimazielen bleibt. Aber nochmal die Frage, beweist China nicht eigentlich das Gegenteil, dass Klimaschutz und Wirtschaftswachstum durchaus zusammengehen, wenn man auf die richtigen Branchen setzt? Ich meine, Deutschland setzt nicht so konsequent auf erneuerbare Energien und auf E-Autos zum Beispiel.
Ja, ich würde da unterscheiden zwischen dem, was Deutschland macht und was China macht. Ich würde sagen, nochmal, China baut alles massiv aus, erhöht sein Energieangebot in allen Bereichen, nuklear, fossil und erneuerbare. Ich will aber erstmal die Einschätzung hier von euch beiden teilen, dass es eine positive Nachricht ist, dass sie mit dem Ausbau von Solardächern so schnell vorankommen. Weil natürlich Klimaschutz weltweit wird nur gelingen, und das ist vor allen Dingen die Solarenergie, weil es da viel mehr Flächen und viel mehr Länder gibt, wo es eine gute Einstrahlfläche, also wo viel Sonne scheint. Deswegen ist das dieser Boom erstmal nur positiv zu bewerten. Aber nochmal, China hat sich sehr geringe Ziele gesetzt und baut alles aus. Deutschland setzt sich die ambitioniertesten Ziele unter den mächtigsten Industriestaaten der Erde. Es will 5 Jahre vor den anderen Staaten in der EU Klimaneutralität erreichen und 5 Jahre vor den USA. Und es verzichtet gleichzeitig auf die Option Kernenergie. Dass das ein Problem ist, das sieht man allenthalben. Also es gibt in der Industrie im Moment ein massives Problem. Überall bauen große Industrieunternehmen Arbeitsplätze an. Die Chemieindustrie steht mit dem Rücken an der Wand. So, und man hätte natürlich die Option Kernenergie in Deutschland ohne Probleme, und das spätestens nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, als klar war, dass diese Gasbrücke aus Russland so nicht mehr funktionieren würde, weiterlaufen lassen müssen, eben auch um die industrielle Basis im Land zu halten. So, das ist die deutsche Energiepolitik, die aus meiner Sicht ein Irrweg ist. Trotzdem bewerte ich das positiv, dass China so schnell vorankommt mit dem Ausbau der Erneuerbaren.
Ja, kleiner Einwand dazu. Ich sehe, dass die deutsche Industrie Probleme hat. Ich sehe aber nicht, dass das was mit der deutschen Klimapolitik zu tun hat. Denn wenn man sich mal genau anguckt von der deutschen Klimapolitik, hat die deutsche Industrie, gerade die energieintensive, eher profitiert, als dass sie darunter leidet. Denn die ganzen Kosten, die damit einhergehen, die EEG-Umlage, die Netzentgelte, davon ist sie schon immer befreit gewesen. Das zahlt die gar nicht. Von der Stromsteuer ist sie auch weitgehend befreit gewesen. Die zahlt im Wesentlichen den Börsenpreis für den Strom, kriegt davon noch was wieder über die Strompreiskompensation. Und der Börsenpreis sinkt durch die Erneuerbaren. Und wenn man sich genau anguckt, wir haben einen Anstieg beim Strompreis, aber der ist genau parallel zum Ukraine-Krieg, als das billige russische Pipeline-Gas weggefallen ist. Das merkt man sowohl beim Gaspreis als auch beim Strompreis. Deswegen haben wir hohe Energiepreise hier im Moment in Deutschland. Aber das hat mit der Energiewende, wenn man sich das davor anguckt, weder das Abschalten der Atomkraftwerke noch der Ausbau der Erneuerbaren hat den Börsenpreis erhöht. Im Gegenteil, der ist immer billiger geworden im Laufe der Jahre. Was gestiegen ist, ist die EEG-Umlage, das stimmt, aber die zahlt die Industrie überhaupt nicht. Jetzt zahlt sie niemand mehr. Insofern, ich verstehe nicht.
Im Moment, der Staat zahlt sie, also die Steuerzahler zahlen sie. Und dass das Energiesystem teuer ist, das kann man verschleiern, das kann dann der Staat zahlen. Aber wir müssen uns doch jetzt nicht in die Tasche lügen und sagen, nur weil die EEG-Umlage. Und es ist doch so, es gibt Studien vom IW, die sagen, der Energiepreis für die Schwerindustrie ist im Vergleich zu Amerika und China überhaupt nicht mehr wettbewerbsfähig.
Aber das hat nichts mit der Klimapolitik zu tun. Das hat was mit den Gaspreisen zu tun.
Ja, aber das hat nicht nur was mit den Gaspreisen zu tun, das hat damit was zu tun, dass man ein Energiesystem baut, was eine doppelte Absicherung braucht, weil der Wind nicht immer wird, die Sonne nicht immer steht, dann braucht man Speicher, dann muss man den Strom durch das ganze Land schicken, dann braucht man die ausgebauten Netze und die Atomenergie im Mix, würde diesen Ausbau und diese systemischen Schwierigkeiten, die man sich mit einem 100% erneuerbaren Energiesystem schafft, abmildern. Und deswegen tun Länder wie China und auch Amerika, gehen die diesen Weg nicht auf 100% Erneuerbare. Nur weil China jetzt die Erneuerbare in einem atemberaubenden Tempo ausbaut, heißt das ja nicht, dass die nur auf Erneuerbare setzen werden.
Ich habe hier wieder Zahlen, die wieder positiv sind. Ihr werdet überrascht sein, aus China. Dort sind seit 18 Monaten, eine neue Studie hat das belegt, sind die Emissionen in China nicht mehr gestiegen, was im Vergleich zu dem Zeitraum davor wirklich bemerkenswert ist. Klar, zur ganzen Wahrheit, Morten hat es auch gesagt, gehört natürlich weiter, ist China der mit Abstand größte CO2-Emittent der Welt. Rund 12 Gigatonnen hat China im Jahr 2023 emittiert. Zum Vergleich, in Deutschland waren das 0,6 Gigatonnen. Das liegt auch daran, das stimmt schon, dass China nach wie vor extrem abhängig ist von Kohle. 58% des chinesischen Stroms kommen daher. Susanne, wenn du aber jetzt beschreibst, dass China da, auch wenn der Präsident nicht persönlich da ist, einen großen Auftritt hat in Belem auf der Weltklimakonferenz, wie interpretierst du das nochmal? Also ist das Klimaschutz aus Überzeugung, woran sich China langsam ranrobbt?
Nee, also ich denke schon, begonnen hat das auch mit 2015 mit dem Weltklimaabkommen, also wo quasi das erste Mal Klimaschutz überhaupt als Thema der Erneuerbare aufkam. So, das ist das Erste. Dann als Zweites, China ist im Unterschied zu den USA oder auch den Golfstaaten kein Öl- oder Gasland. Also sie haben relativ wenig Vorkommen im Gegensatz zu Öl- und Gasstaaten, was Öl und Gas angeht. Das heißt übrigens genauso wie die EU und Deutschland. Das heißt, die überlegen sich ganz genau, ob sie weiter abhängig sind von fossilen Importen. Und das unterschlagen ja die Leute, die für eine Weiterführung der fossilen Energieversorgung sind, gerne, dass eben damit auch Kosten und vor allen Dingen krasse Unsicherheiten verbunden sind. Wir haben das alle erlebt in der Gaskrise mit Russland, wo 40% plötzlich weggebrochen sind, was wir uns wirklich nicht klar machen, dass das sind Lieferketten, die müssen wir jeden Tag bedienen. Ne? Das sind ja nicht da. Wind und Sonne haben wir, Öl und Gas haben wir einfach nicht. Also 5% in Deutschland eigene Gasvorkommen.
Mhm. Aber Moment, wir haben auch keine seltenen Erden. Genau. Und die kommen zu 99% aus China. Das heißt, wenn wir Wind und Sonne ausbauen wollen, sind wir abhängig von den seltenen Erden aus China. Also diese geopolitische Rohstoffabhängigkeit, die besteht doch nicht nur beim Gas. Genau. Deswegen, was mich immer stört, ist diese selektive Wahrnehmung.
Das ist die Hardware. Aber der Rohstoff an sich, also das quasi, was man jeden Tag braucht, um die zu betreiben, das haben wir hier umsonst und gratis vor allen Dingen. Ne? Das heißt, man muss Anführungsstrichen nur noch die Hardware herstellen, die man dann alle 20 bis 30 Jahre austauschen muss.
Ja.
Und natürlich kann man auch über alternative Wege nachdenken, diese seltenen Erden zu besorgen. Natürlich ist das auch ein Problem, es will keiner sagen, dass es da keine Probleme gibt und diese Abhängigkeit ist nicht gut, die gerade da ist. Trotzdem ist es ein Unterschied, ob ich die Hardware oder quasi die Software ständig beschaffen muss. So. Ich wollte noch mal ganz kurz sagen, warum China das dann macht. Also Abhängigkeit von Öl und Gas wollen sie verringern. Deswegen setzt sie auf Kohle, weil sie auch selber Kohle haben. Die importieren sie natürlich auch, aber sie haben halt auch gewisse eigene Vorkommen. Genau, also das heißt, Unabhängigkeit ist ein Thema. Dann die Eindämmung von Luftverschmutzung in Städten. Das ist ja auch ganz wichtig, weil auch die wachsende chinesische Mittelschicht dann natürlich einfach Druck macht, was den Gesundheitsschutz angeht. Also Niemand will in diesem Peking wohnen und das trifft natürlich auch reiche oder wohlhabendere Leute. Und dann halt dieser massive Energiebedarf, den sie halt einfach mit diesen günstigen Erneuerbaren besser decken können, auch was KI, Rechenzentrum, Industrie, muss ich euch alles nicht sagen, betrifft. Und natürlich die geopolitischen und sicherheitspolitischen Faktoren, die ich gerade schon gesagt habe. Das heißt, China erobert sich damit einfach nicht nur Märkte, sondern politischen Einfluss auf der ganzen Welt. Und das sehen wir hier in Brasilien zum Beispiel. Ne? Also hier hat vor einem Monat ein BYD-Werk aufgemacht. Und zwar 1 Milliarde Investitionen chinesische, 20.000 Arbeitsplätze. Das sind die Sachen, die hier zählen gerade.
Das ist so. Also da haben wir einerseits das massive Ausrüsten, was Klimatechnologie angeht, auf chinesischer Seite. Andererseits natürlich höchster Emittent der Welt, mehr als doppelt so viel als die USA mittlerweile übrigens. Malte, jetzt wird ja immer gerne gesagt, also was bringt es, wenn wir uns in Deutschland hier super anstrengen und das nochmal unsere Emissionen ein wenig nach unten drücken, wenn die in China wirklich weiter die Luft verpesten? Kann man sich die Frage ja tatsächlich stellen.
Klar, zum einen gehört die Größenordnung immer dazu. Also China ist mehr als 10-mal so groß wie Deutschland. Und natürlich, wenn man dann die absoluten Zahlen vergleicht, kommt man immer zu unsauberen Vergleichen. Aber auch wenn man die Pro-Kopf-Werte anguckt oder so, hat China da aufgeholt oder teilweise überholt. Insofern, das ist ein Problem. Aber das Problem ist aus meiner Sicht nicht dadurch zu lösen, dass man dann sagt, wir orientieren uns alle am niedrigsten, sondern das Ziel, was auch auf der Kopf verfolgt wird und so, ist ja, dass sich alle gemeinsam jedes Mal sagen, wir verschärfen die Ziele etwas. Das ist ja jetzt auch in Belém wieder das Thema, dass jedes Land neue Ziele für 2035 vorlegen soll. Und China hat einen Pfad, der könnte schneller sein auf jeden Fall, aber sie haben auch einen Pfad und die Vermutung ist, dass sie schneller sein werden, wenn man sich die Zahlen im Moment anguckt, wie sich da alles entwickelt. Und das ganze Ziel beruht darauf, dass alle was machen, dass die Industriestaaten und die reichen Staaten, die in der Vergangenheit viel ausgestoßen, mehr und schneller was machen als die anderen. Aber die anderen würden ja noch weniger machen, wenn die Industriestaaten jetzt zurückgehen. Mhm. Und dass Deutschland innerhalb der EU so viel mehr ist, ist es 5 Jahre früher. Es ist nicht das schnellste von allen. Dänemark hat das gleiche Ziel. Österreich will schon 2040 klimaneutral sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Es gibt also auch andere Länder. Und auch da war von vornherein der Plan, um insgesamt auf 2050 zu kommen, müssen einige Länder früher, andere Länder etwas später. Das ist sozusagen ein gemeinsames System und immer nur zu sagen, wir allein bringen es nicht. Natürlich, wir allein bringen es nicht, aber wir alleine tragen einen Teil dazu bei, dass jeder seinen fairen Anteil macht und wenn wir das nicht mehr machen, wird die Wahrscheinlichkeit, dass die anderen machen, noch geringer.
Mhm. Morten, dich habe ich eher so verstanden, dass wir zu ambitioniert sind und dass China es da eigentlich richtiger macht mit der Zielsetzung.
Ja, jetzt, wir diskutieren jetzt ja schon sehr technisch. Also vielleicht kann man...
Mach's gerne untechnisch.
Ja, ich versuch's mal. Ich würde sagen, also ich meine, Klimaschutz ist immer in einem Spannungsfeld zwischen, also erstmal ganz grundsätzlich, glaube ich, Klimaschutz kostet Geld und ist kein Wirtschaftsfaktor. Die erneuerbaren Energien können einer sein, aber wenn man, irgendwann ist ja das Ziel auf der Welt, dass man keine fossilen Rohstoffe mehr ausstößt. Das müssen wir machen, damit, wenn wir Klimaschutz haben wollen. So. Und das ist auch richtig. Und fossile Rohstoffe zu verbrennen ist unschlagbar günstig. Deswegen macht es ja jeder. Man muss ein Loch in die Büste bohren und dann sprudelt da das Öl raus. Und man muss ein paar Bagger benutzen, dann hat man Kohle. Ja, ist ein bisschen komplizierter, aber so im Kern, und diese Energie ist da über Jahrtausende in der Erdkruste verdichtet worden und die verbrennt man dann und deshalb hat man dann diese Freiheitsgrade. So, also es ist erstmal ökonomisch betrachtet sinnvoll, die zu verbrennen. Jetzt kommen wir dahin und sagen, jetzt wollen wir das aber nicht mehr. Das hat unseren gesamten Wohlstand in den letzten 250 Jahren angetrieben, diese fossilen Rohstoffe. Wir können nach New York fliegen und da kurz Mittag essen und dann wieder zurück in den Flieger steigen und sind am nächsten Tag zurück.
Das klingt alles super gut, aber super, wir haben gut, Erkenntnisse, genau, was das quasi mit unserem Planeten macht.
So ist es, deswegen müssen wir davon runter. Und jetzt muss man von was sehr günstigem und ökonomisch betrachtet, nur rein ökonomisch betrachtet, sinnvollem weg. Und das ist teuer. Egal wie günstig Erneuerbare am Ende sind, sie sind nicht immer verfügbar, die Sonne scheint nicht immer, der Wind weht nicht immer, das heißt, man muss sie absichern, man muss ihre Energie speichern und sie sind auch nicht unmittelbar, haben nicht diese Energiedichte wie fossile Rohstoffe. Das heißt, man nimmt sich mittelbar Energie. Das ist teuer und man ersetzt auch nur den einen Kapitalstock, den man hat, Kohlekraftwerke und so weiter, durch einen anderen. Das wird aus meiner Sicht also kein zusätzliches Wachstum erzeugen, kein wirtschaftliches. Man ersetzt ja auch nur eine Energie durch die andere. So, das ist die Ausgangslage. Und jetzt ist es so, dass bestimmte Länder da weniger machen wollen. Das mag historische Gründe haben. Die sehe ich auch, wie Malte. Aber es gibt auch immer wieder Länder, die sich da so von verabschieden und bremsen, wie die USA. Und ich glaube, wenn man dann als hochentwickelter Industriestaat, der Deutschland nun mal ist, sozusagen vorangeht, besonders ambitioniert in diesem Konzert der Industriestaaten, dann setzt man seine Industrie einem besonderen preislichen Druck aus, die am Ende dazu führt, dass diese Industrie womöglich abwandert. Und dem Klima ist damit aber dann aufgrund der Größenordnung, die anderswo ausgestoßen werden, überhaupt nicht geholfen. Wir haben nur unsere Industrie verloren, wir können uns womöglich auch nicht mehr verteidigen. Und das ist der Zielkonflikt, in dem wir uns befinden. Und ich glaube, da ist es sinnvoll mal zu sagen, wir sollten das harmonisieren. Das ist alles, was mein Argument ist.
Punkt gemacht. Malte hat gerade mehrfach, glaube ich, den Kopf geschüttelt. Warum?
Na, zum einen ist diese These, dass die Fossilen immer billiger sind als die Erneuerbaren, das ist in der Vergangenheit gestimmt, das kippt gerade. Also die Gasheizung ist heute teurer als eine Wärmepumpe, erst recht, wenn man sie mit Solarzellen auf dem Dach kombiniert oder so. Das kippt gerade und dass die Leute in Pakistan von sich aus, ohne dass sie irgendjemand dazu zwingt, massenhaft sich die Solarzellen auf die Dächer kleben. Das sind
positive Kipppunkte.
Genau, das passiert nicht, weil die die Welt retten wollen, sondern weil die mit Geld sparen. Das heißt, selbst ohne, dass jemand dazu gezwungen wird, funktioniert das. Das gleiche wird bei Elektroautos der Fall sein. Die sind absehbar sehr bald, teilweise jetzt schon in vielen Ländern, absehbar definitiv billiger in Elektroauto zu fahren, als ein Verbrenner zu fahren. Insofern, dieses Argument von dir, dass man damit Wohlstand vernichtet, das teile ich nicht.
Aber das ist das doch toll. Dann müssen wir doch eigentlich überhaupt gar nichts mehr tun. Dann gibt es auch überhaupt gar keinen Zielkonflikt mehr und dann wird das ganz von alleine passieren. Nein, aber jetzt mal ganz dein Argument zu Ende gedacht. Es ist unschlagbar günstig, Erneuerbare zu bauen und Elektroautos. Warum machen es dann nicht alle? Warum gibt es dann noch eine Öllobby? Warum ist es so schwer für die Weltgemeinschaft davon runterzukommen? Einfache Frage.
Ich habe mich da genau gestern mit jemandem unterhalten, und zwar der hier vom Klimasekretär den NDC-Bericht macht. Den habe ich auch nochmal gefragt, ja genau, wenn das so ist, wenn das so günstig ist, warum ist das denn nicht überall, also warum passiert es denn nicht? Und dann hat er geantwortet, und da, das muss ich sagen, sehe ich ehrlich gesagt auch so, also zum Beispiel in Entwicklungsländern, die bis jetzt eben diesen fossilen Hochlauf noch nicht hatten, ist das auch so, ne? Also wir haben zum Beispiel Äthiopien, die haben bis jetzt einfach kaum Diesel-Benziner-Verbrenner, so, und die führen gleich ein Verbrennerverbot ein. Die sagen, bei uns führen wir das erst gar nicht ein. Wir überspringen halt quasi diese technologische Phase und steigen gleich mit den Elektroautos ein. Und das ist auch bei vielen anderen, zum Beispiel Ländern in so, die einfach noch nicht elektrifiziert sind, wo die Leute einfach noch gar keinen Stromanschluss haben. Da ist es jetzt einfacher, einfach ein Solarpanel raufzuschrauben und dann haben sie halt einfach Strom. So, die müssen da einfach keine Systeme, die bereits bestehen, beseitigen oder umbauen. Und das ist eben der große Unterschied zu beispielsweise Industrieländern wie Deutschland oder oder auch die Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Wir haben eben schon dieses fossile System. Das heißt, hier liegen einfach schon Gasleitungen und hier stehen schon Gas- und Kohlekraftwerke. So, und dahinter stehen Arbeitsplätze. Das sind quasi systemische Widerstände, die man natürlich auch sozial abfedern muss, die man umbauen muss. Und das ist das Schwierige. Das heißt, in Ländern, wo man quasi von 0 auf 100 gehen kann, klar. Und bei dem anderen gibt es halt Lobbyismus, Widerstände, soziale Härten. Ne? Da kommt quasi alles zusammen. Und deswegen ist es so schwer.
Interessante Perspektive. In meiner notorischen Suche nach positiven Klimameldungen habe ich mich auch an das erinnert, was der Kollege Nikolaus Blome letzte Woche hier im Podcast gesagt hat. Der hatte mir einen Hoffnungsschimmer der Woche mitgebracht und auf die UN-Prognose zur Erderhitzung verwiesen. Realistisch steuert die Erde demnach gerade auf 2,8 Grad mehr im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu. Für den Kollegen eine kleine Verbesserung, damit ein Hoffnungsschimmer. Denn in der Tat, letztes Jahr hatte die UN noch mit einer Erhitzung von 3,1 Grad gerechnet. Also 2,8 statt 3,1. Ist das jetzt positiv oder ist es immer noch katastrophal? Susanne, vielleicht mal kurz deine Einschätzung. 2,8 Grad Erhitzung, was würde das konkret bedeuten? Sind wir damit auf der sicheren Seite oder kurz vor der Katastrophe?
Nee, also auf der sicheren Seite auf keinen Fall. Und das betonen ja auch alle Klimawissenschaftler und Forscher, die darauf reagiert haben, auf diese neuen Prognosen. Aber und natürlich ist es wirklich unklar. Und das sagen, also niemand weiß, wann bestimmte Klimakipppunkte einsetzen, ob die überhaupt einsetzen, aber wenn, was sie nach sich ziehen. Ne? Also das sind so Unsicherheiten in den Prognosen, die wir nicht wissen. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass eben die Extremwetterereignisse zunehmen. Und das wissen wir ziemlich sicher, vor allen Dingen, was Hitze angeht oder auch Starkregen, Überschwemmung und so weiter. Aber was ich vielleicht nochmal sagen will, was positiv ist, weil wir hier auch so einen positiven Licht drauf die Sachen werfen wollen.
Ich bemühe
ist,
mich zumindest.
Wir haben jetzt 10 Jahre Pariser Abkommen. Ihr hattet es schon erwähnt. Und damals gingen die Prognosen nämlich Richtung 4 Grad. Ne? Also 3,5 bis 4 Grad. Und jetzt sind wir bei 2, also nach dem neuen Synthesebericht sogar bei 2,6 oder eben 2,8, je nachdem, wie man es rechnet. Und da muss man schon sagen, dass da also wirklich so ein total darkes Erwärmungsszenario immerhin schon verhindert wird, wenn das denn so kommt. Man muss das auch immer einschränken mit diesen 2,8, 2,6. Das setzt ja voraus, dass jetzt hier nicht überall rechte Regierungen rankommen, die alles zurückschrauben und alles nochmal um 50 Jahre verzögern. Ne?
Ja.
Aber wenn das wirklich so kommt mit den jetzigen Plänen, ist das immerhin schon eine Verbesserung zu 2015.
Danke für diese Ergänzung. Malte, auch an dich die Frage. Also es ist viel von den sogenannten Kipppunkten die Rede. Vielleicht einmal die Bitte an dich, mal ein Beispiel für 2, 3 dieser Kipppunkte zu nennen. Was das ist, worauf die Erde nicht zusteuern darf und deine Einschätzung mit einer Erderwärmung um 2,8 Grad. Wie viel näher bringt uns das gewissen Kipppunkten und welchen?
Ja, das ist das Schwierige bei diesem Thema, dass man es immer so wirklich von beiden Seiten betrachten kann und auch muss. Und ich finde es einerseits tatsächlich auch einen großen Erfolg, den man nicht kleinreden sollte, dass wir vor 10 Jahren noch von 4 Grad ausgegangen sind. Jetzt gehen wir von weniger als 3 aus. Das zeigt, internationale Klimapolitik funktioniert und kann Veränderungen bringen. Diese positive Botschaft braucht man, weil sonst würde man ja verzweifeln und würde sich fragen, was soll das da alles in Belem? Das bringt was. Aber gleichzeitig darf diese Botschaft eben nicht heißen, dann ist jetzt ja alles gut und wir können uns zurücklehnen, weil 2,8 ist halt immer noch zu viel. Ne? Also diese 2 Grad hat man ja nicht aus Spaß gewählt, sondern weil das nach Ansicht der Wissenschaftler ein Punkt ist, wo viele von diesen Kipppunkten erreicht werden. Bei 1,5 Grad wäre das Risiko noch geringer, aber die sind realistischerweise nicht mehr zu schaffen. Die werden mindestens zeitweise, wahrscheinlich aber dauerhaft überschritten. Und diese Kipppunkte sind halt zum Beispiel, dass die weitere Erwärmung der Ozeane führt dann dazu, dass die insgesamt wieder weniger CO2 aufnehmen können und dadurch sich dieser Effekt von selbst verstärkt. Das ist dann so eine Rückkopplung. Es gibt die Befürchtung, wenn die Permafrostböden auftauen in der Arktis, da ist viel Methan drin gespeichert zum Teil, dass das dann freigesetzt wird. Das verstärkt den Klimawandel weiter. Es gibt diese Effekte, dass wenn bei den Gletschern das warme Wasser da erstmal stärker aufsteigt, hat es so einen selbstbeschleunigenden Effekt auf das Abschmelzen der Gletscher und der Meeresspiegelanstieg kann sich dann auch der bisher sehr allmählich läuft, kann dann plötzlich schlagartig schneller werden. Das ist so eine Reihe von diesen Kipppunkten, wo man sagt, das kann man nicht wirklich vorhersehen, wenn das passiert. Aber wenn da erstmal sowas kippt, dann hat man gleich so einen großen Effekt.
Noch ergänzend, wir sind ja hier in Belém nicht ohne Grund, weil das ist ja eine Stadt am Rande des Amazonas. Und der Amazonas ist auch so ein eventueller Kipppunkt. Und das heißt, wenn eine bestimmte Abholzungsrate hier erreicht ist, plus Klimakrise, dann kippt auch dieser Wald. Und das könnte eine Verwüstung von ganzen Regionen hier auslösen. Also will ich nur ergänzen.
Morten, eine persönliche Frage an dich. Du machst dir Sorgen um die deutsche Wirtschaft und ich kann die verstehen. Ich habe die auch. Wenn du das aber hörst, das Eis irgendwie in der Arktis könnte schmilzen, der Regenwald, der Amazonas, rund um den Amazonas könnte uns verloren gehen. Macht dir das nicht noch größere Angst?
Angst habe ich jetzt davon nicht, aber es macht mir Sorge, insbesondere für meine Kinder und die Menschen, die weiter auf diesem Planeten in Zukunft werden leben müssen. Ich habe vor allen Dingen Sorge vor dem Abschmelzen. Also wenn das erreicht ist, dieser Kipppunkt, das ist ein echter Kipppunkt, der ist unwiederbringlich, das kann man nicht mehr zurückholen. Das Abschmelzen des antarktischen Eisschilds oder grönländischen Eisschilds vor allen Dingen. Wenn das einmal passiert, dann steigt der Meeresspiegel binnen 1000 Jahren um 9 Meter. Das dauert zwar 1000 Jahre, aber das wäre unwiderruflich. Da müsste sozusagen wieder eine Eiszeit kommen, damit das wieder zurückkommt. Das wäre schon ziemlich dramatisch. Und natürlich gibt es auch noch andere Probleme mit Permafrostböden und so weiter. Also klar, das ist ein Problem. Es ist nun mal so, das ist ein globales Problem, was global gelöst werden muss. Und deshalb finde ich auch, wir wollen ja das Positive hier hervorkehren, dass es erstmal eine sehr gute Nachricht ist, da bin ich mir mit meinen Vorrednern hier jetzt einig, mit Malte und Susanne, dass es weniger ist als die prognostizierten 4 Grad, weil das wäre wirklich, das würde haarig werden. Und aber finde auch, wie die beiden, dass es kein Grund ist, nachzulassen. Ich finde nur, was viel zu wenig bedacht wird, es befindet sich eben aus meiner Sicht doch in einem Spannungsverhältnis zur Wirtschaftlichkeit. Klimaschutz ist teuer und er wird es auch bleiben, weil man ein System schaffen muss, wo Energie rund um die Uhr zur Verfügung steht. Und da finde ich einfach, sollten wir alle Technologien zulassen und ja nicht nur selektiv auf China schauen, nur weil die gerade so schnell die Erneuerbaren auskommen. Das ist mir einfach ein bisschen zu verengt, der Blick. Sonst bin ich mit meinen Vorrednern relativ weit, was das globale Problem geht, einig.
Ich verstehe einfach nicht, wie man quasi sagen kann, man hat eine gewisse Wirtschaftskompetenz und steht auf Seiten der Wirtschaft und dass man immer noch so argumentiert. Entschuldigung, das macht mich immer wieder sprachlos. Also es gibt einfach so viele Studien, auch wirtschaftliche Studien mittlerweile, die einfach zeigen, was wir für Billionen Verluste durch die Klimakrise in den nächsten Jahren haben werden, durch die Folgen der Klimakrise. Also allein, was ich gerade erwähnt habe, der Kipppunkt des Amazonas, ne, die Verwüstung von ganzen Regionen, also von ganzen Landstrichen, ne, die irgendwie riesen Migrationsströme auslösen wird, etc. Und so gibt es bei jedem Kipppunkt, übrigens sind Kipppunkte alle irreversibel. Das ist die Idee von Kipppunkten oder es ist das Furchtbare auch, also nicht nur die Gletscher. Und ich verstehe einfach wirklich nicht, wie man, also A, diese wirtschaftliche Chance, also als Deutscher, als Schweizer oder als Europäer nicht sehen kann und wie man einfach konsequent quasi die Folgen der Klimakrise, die das auf Volkswirtschaften haben wird, ausblendet. Und vor allem auch Folgen und wirtschaftliche Folgen, da gibt es auch tausende Studien zu, die schon heute stattfinden. Also zum Beispiel Stichwort Hitze. Wie viel mehr Gesundheitskosten wir beispielsweise durch Hitzewellen haben, also nicht nur vorzeitige Tode etc., sondern das kostet uns auch Arbeitskraft, das kostet uns, wie gesagt, Krankenkassen, Sozialkassenbeiträge etc. Ne? Das ist nur ein Beispiel. Ne? Ja. Und das passiert schon jetzt.
Ich kann nur noch mal sagen, also das ist jetzt, da wird jetzt sozusagen moralisches Argument in Stellung gebracht, sozusagen entweder die Kosten des Klimawandels sind viel schlimmer als die Kosten des Umbaus. Nochmal, wir zerstören unsere industrielle Basis. Wir sind gleichzeitig der Meinung, dass wir uns gegen Russland verteidigen müssen. Das ist richtig. Russland ist eine Bedrohung für Europa. Die Amerikaner können sich nicht im gleichen Maße für die europäische Sicherheit engagieren, wie sie das in früheren Zeiten dazu bereit waren. So, das heißt, wir brauchen eine Schwerindustrie. Wir brauchen eine Stahlproduktion. Dafür brauchen wir Energie. Und diese Energie wird in einem 100% erneuerbaren Stromsystem nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. ArcelorMittal hat es ausgeschlagen, 1,3 Milliarden Euro Subventionen, um einen Lichtbogenofen zu bauen in Deutschland. Den bauen sie jetzt im französischen Dünkirchen, weil da Atomkraftwerke laufen. Wenn das alles so günstig wäre, dann würden die doch diese Subventionen nehmen und sagen, danke, wir kriegen sogar noch Geld dafür, dass wir das mit Strom produzieren, mit Erneuerbarem. Aber das funktioniert eben nicht. Und ich kann doch nicht sozusagen so tun, als gäbe es nicht das Problem, dass der Umbau teuer und potenziell auch für die industrielle Basis gefährlich ist. Und nur weil ich sage, die Klimakrise ist so schlimm, dass es dazu keine Alternative gibt. Es gibt eine Alternative. Es gibt eine effiziente Klimapolitik, die setzt auf den Emissionshandel, auf einen möglichst sektorübergreifenden Emissionshandel und überlässt es dem Markt, welche Technologien er dafür einsetzt. Dann könnten wir uns hier alle entspannen, müssten überhaupt nicht groß diskutieren. Wir müssten diese Sendung gar nicht machen, weil wir müssten uns weder über den Verbrenner streiten, ob das blöd ist, den zu verbieten oder nicht. Und wir müssten uns auch nicht darüber streiten, was es bringt, Atomkraftwerke zu bauen. Das würde alles der Markt entscheiden. Warum tun wir das nicht?
Dann wäre aber die Atomkraft schon mal raus, ne?
Genau. Einen sektorübergreifenden Emissionshandel haben wir ja und genau gegen den kämpft die Industrie und sagt, das ist uns alles viel zu teuer und macht uns kaputt. Also diese Lösung würde das Problem, was du beschreibst, aus deiner Sicht nicht lösen. Atomkraft, wenn du es dem Markt überlassen würdest, würde ja gar nichts passieren. Atomkraft wird nur in den Ländern gebaut, wo es massiv subventioniert wird. Guckst dir in England an, was die für ihr neues Atomkraftwerk für Preise garantieren müssen. Das ist das Dreifache von dem, was wir hier für erneuerbare Energien garantieren müssen. Dass der Markt macht keine Atomkraft. Neue Atomkraft ist die teuerste Energieform, die du kriegen kannst. Über die bestehenden hätte man reden können. Was das für einen Effekt gehabt hätte, ist eine minimale Menge. Wäre uns für den Ausbau, den wir brauchen, überhaupt nichts geholfen. Der Neubau von Atomkraftwerken macht Strom nicht billiger, sondern um ein Vielfaches teurer. Aber wo ich finde, wo du einen Punkt hast, ist ja... Doch, ist so. Nee. Aber wo ich finde, wo du einen Punkt hast, ist ja, dass es so ein Ungleichgewicht gibt zwischen den Schäden, die Susanne beschrieben hat, die fallen an aufgrund der globalen Emissionen. Da ist es ein bisschen egal, was wir machen. Die Kosten fallen hier bei uns an. Ne? Und deswegen finde ich, ist es tatsächlich, kann man sagen, es ist ein Nachteil für unsere Industrie, wenn bei uns hier strengere Standards gelten als anderswo, von denen alle profitieren, wir aber nicht. Aber für mich wäre die Lösung dann nicht zu sagen, wir schaffen diese Standards ab, sondern was du gesagt hast, wir harmonisieren das. Und genau das versucht die EU jetzt ja mit diesen Klimazöllen, dass man sagt, wenn wir exportieren, kriegen die was wieder vom Staat zurück, damit sie in anderen Ländern konkurrenzfähig sind. Und im Gegenzug, wenn wir importieren, wird auf das Importierte, wenn das nicht klimafreundlich erzeugt worden ist, der Stahl einen Zoll fällig, der dem entspricht, was hier mehr gezahlt werden muss oder so. Auf die Art und Weise würde man die Lösung globalisieren und statt sozusagen die Nichtlösung zu globalisieren, was ja dein Vorschlag wäre, wenn du sagst, mach das alles weg.
Das habe ich ja nicht gesagt.
In Berlin hat am Donnerstag der Koalitionsausschuss getagt. Man wollte unter anderem was für die Wirtschaft tun und hat sich auf die Senkung der Ticketsteuer für Flüge geeinigt. Um 350 Millionen Euro soll die Luftfahrtindustrie so entlastet werden. Morten, ist das ein gutes Signal?
Nein.
Gut, die anderen beiden frage ich erst gar nicht.
Was wirklich interessant ist, was dann hier parallel passiert. Am Samstag wird hier auf der Klimakonferenz eine Initiative von Spanien und Frankreich vorgestellt. Und zwar, die wollen Business-Class-Tickets und Privatjetflüge mit einer Abgabe belegen, um daraus den Einnahmen ärmerer Länder für Klimaschutz zuzuführen.
Ja.
Das passiert parallel. Deutschland, wir raten alle, macht nicht mit, sondern senkt selbst die Abgaben auch nochmal für ihre Flüge. Also das ist so ein bisschen die Situation auf der Klimakonferenz, ja. Was so ein bisschen vielleicht auch dem widerspricht, was du am Anfang oder was Morten gesagt hat, dass Deutschland hier angeblich immer so vorangeht und so. Also andere Länder sind da mittlerweile mehr Vorreiter als Deutschland.
Es klingt paradox, aber auch hier nochmal zur Einordnung. Die Luftfahrt ist nur für 4% der Treibhausgase verantwortlich. Und von diesen Emissionen haben Privatflieger wiederum nur einen Anteil von 2%. Also es ist jetzt auch nicht der Bereich, wo man quasi den großen Gamechanger hat.
Ja, aber ich bin einfach gegen alle Subventionen. Also man muss es ja nicht nur subventionieren. Aber in der Tat, es hat überhaupt gar keinen Effekt.
Oh super, dann schaffen wir auch die fossilen Subventionen ab.
Und wir schaffen die Einspeisevergütung für erneuerbare Energie. Die brauchst du ja dann auch nicht. Das ist ja offenbar die günstigste Energieform. Dann muss man ja auch den Betreibern von Solardächern keinen festen Preis garantieren zur Abnahme. Das können wir auch abschaffen. Gerne.
Aber das wollen wir ja. Diese Entwicklung wollen wir ja. Das fossile System wollen wir ja nicht.
Nochmal.
Also wenn es nach Klimaschutz geht, Argument, und du die Kipppunkte nicht willst. Also.
Moment, ich habe nicht gesagt, ich will die Kipppunkte nicht.
Du möchtest auch vermeiden, dass die Kipppunkte erreicht werden.
So ist es. Es ist doch aber hier das Argument, die Erneuerbaren sind unschlagbar günstig, nur die Fossillobby weigert sich sozusagen umzustellen, das sind bestehende Strukturen und da muss man jetzt sozusagen einfach die Macht dieser Fossillobby brechen und dann kommt die Entwicklung ganz von allein. Warum subventionieren wir denn dann den Betrieb von Solardächern im laufenden Betrieb mit der Einspeisevergütung? Das machen wir jetzt zwar nicht mehr über die EEG-Umlage, das heißt, die gibt's noch, die zahlt aber nicht mehr der Abnehmer, sondern das macht jetzt der Staat. Aber wir subventionieren sie ja im laufenden Betrieb. Und wenn das so wäre, dann das bräuchten wir doch dann alles gar nicht mehr. Also ich bin dafür, dass wir jede Subvention abschaffen und dann kann sich die Technologie unter dem Diktat des Emissionshandels, der den Ausstoß von CO2 immer weiter verteuert, überlegen, welche Lösung die beste ist. Machen wir es doch so, ist super straightforward.
Nur, dass die Fossilen einen Vorlauf haben von Jahrzehnten und über Jahrzehnte Subventionen eingestrichen haben. Ne? Bei den Erneuerbaren sind es jetzt gerade mal 20 Jahre. Ne? Also wenn ich nur mal hinterher setze, wir haben ja ein System bei den Fossilen, was sehr viel älter ist und was immer gestützt wurde, vor allem die Atomkraft übrigens.
Und Auch noch ein ganz kleiner Gegeneinwand. Von der EEG-Umlage ist ja der allergrößte Teil, den wir da zahlen, für alte Anlagen, die vor vielen Jahren gebaut worden sind, als es noch teuer war, weil die Technik noch neu war, auch nicht so weit. Die neuen Anlagen, Windparks, werden zu einem ganz großen Teil, was da gezahlt wird, die 5 Cent, das ist weniger als der durchschnittliche Börsenpreis. Das ist bei Solardächern auch gar nicht so viel anders. Du hast damit eine Sicherheit, die die Investitionen verbilligt, weil du leichter Kredite kriegst, wenn du eine gewisse Garantie hast, dass das auch kommt. In der Praxis kosten neue Solar- und Windanlagen den Steuerzahler fast nichts mehr.
Keine Klimadiskussion, zumindest in Deutschland, ohne darauf einzugehen auf das Robert Habeck Gedächtnisgesetz, das Heizungsgesetz. Darüber streitet die aktuelle Koalition jetzt auch wieder. Morten, was meinst du? Ist das so ein klassisches Beispiel, wo Deutschland Wohlstand für Klimaschutz aufs Spiel setzt? Oder könnte man nicht auch hier quasi den Business Case sehen, Millionen neuer Wärmepumpen zu verkaufen und einzubauen?
Ja, genau. Aber warum muss man dann vorgeben, mit wie viel Prozent erneuerbaren Energien die Heizung betrieben werden müssen? Dann kann man doch einfach sagen, also jeder, der sich ein Haus kauft oder neu baut, der wird doch sozusagen sich eine Wärmepumpe einbauen wollen, wenn sich das rentiert. Und wenn das so billig ist, angeblich, wie es heißt, dann braucht man da ja nicht noch irgendwie eine Vorgabe machen. Und nochmal, ich will ja nicht, dass wir sozusagen alles freigeben, weil dann ist es tatsächlich so, dann wird einfach wieder Kohle verbrannt. Sondern der Emissionshandel kann ja einfach das verteuern, im sektorübergreifenden Emissionshandel müsste das dann sein. Und dann müsste sich jeder, der sich eine Gasheizung einbauen lässt oder eine Ölheizung in sein Haus, vorher überlegen, ob sich das rechnet. So, aber dann überlässt man diese Entscheidung dem Privathaushalt. Und das halte ich für die richtige Lösung.
Ja, theoretisch ist das richtig. Wenn wir ein perfekt funktionierendes Markt- und Berechnungssystem hätten, würde das funktionieren. Deswegen funktioniert der Emissionshandel in der Industrie ganz gut, weil da gibt es Controller, die Preise auf 20 Jahre im Voraus kalkulieren können und dann ihre Investitionen, ihre Verzinsung und alles gegeneinander abrechnen und zu einer Entscheidung kommen. In den meisten deutschen Einfamilienhausbesitzern gibt es diese Controller nicht. Und da ist leider, hat man gesehen, die Tendenz, eher auf die einmalige Ausgabe zu gucken, als auf die Kosten über die nächsten 20 Jahre, weil das muss ich sofort auf den Tisch legen und das andere spare ich vielleicht irgendwann später ein. Deswegen ist es leider so, ich fände es gut, wenn es so funktionieren würde. Mein Eindruck ist, es funktioniert nicht. Die Leute kaufen dann erstmal die billigere Heizung und denken, so teuer wird es am Ende schon nicht werden. Und wenn sie die erstmal gekauft haben, hast du keine Regierung, die es am Ende wirklich so teuer macht. Das sieht man jetzt ja schon. ETS, der neue Emissionshandel, der eben speziell das Heizen teuer machen sollte, wird verschoben, weil man Angst hat vor den hohen Preisen. Man traut sich dann nicht, die Leute die Konsequenzen ihrer Entscheidung auch tragen zu lassen. Und deswegen werden diese Heizungen, die Gasheizungen, die jetzt eingebaut werden, werden die nächsten 20 Jahre mit Gas laufen. Und das, dann erreichen wir das Klimaziel nicht. Wenn wir in 20 Jahren klimaneutral sein wollen, dürfen wir jetzt keine Heizungen mehr einbauen, die mit fossilen Energieträgern betrieben werden. Und das müssen wir irgendwie hinkriegen. Und da scheint mir der Ansatz zu sagen, wir schreiben es vor, leider der zielführende, als zu sagen, wir lassen das die Leute selber ausrechnen, dann sollen sie auch pleite gehen, weil das macht dann am Ende niemand.
Genau, was ich vorhin meinte mit diesen systemischen Widerständen, das ist genau das beste Beispiel eigentlich, was die Heizung betrifft. Ne? Das erste Problem ist, dass man den Leuten in den 90er Jahren gesagt hat, Gas ist klimafreundlich, was grob gesagt Fake News war. Und alle haben gedacht, okay, dann bauen wir uns alle Gasheizungen rein und auf dem Stand sind jetzt irgendwie alle und quasi die Bürger und Bürgerinnen da wieder quasi jetzt, ach, jetzt soll ich wieder was anderes. Ne? Also das sind also wirklich auch eine Bewusstseinsfrage. Dann haben wir eine Menge Monteure und Fachleute, die darauf getrimmt sind, eben Gasthermen einzubauen und keine, also das sind so, das sind ja Kleinigkeiten sein, aber wir haben das bei vielen Leuten gesehen, wenn man diese Monteure fragt, okay, was kann ich hier einbauen, dann kommt eben die Gastherme und nicht die Wärmepumpe. Und es gibt, die Gastherme hat einfach einen Vorlauf auch von Jahrzehnten, einen technologischen Hochlauf und natürlich muss man neue Technologien dann fördern.
Und dann reden Schwarze und Rote vehement über das Verbrenner aus im Jahr 2035. Eigentlich ist es in der EU schon fest beschlossen, dass in 10 Jahren keine neuen Verbrennerautos mehr zugelassen werden sollen. Aber die Union will das Verbot aufweichen, um die kriselnde Autoindustrie zu entlasten, vermeintlich. Mittlerweile unterstützen auch die 16 Ministerpräsidentinnen und Präsidenten, dass das aus zumindest flexibler wird. Morten, du redest auch hier von linker Hybris, also dieses Ziel, Verbrenner aus 2035, warum?
Naja, es ist immer so spannend, dass die linken Klimaschützer immer wissen, welche Technologie ideal ist. Also man weiß, man setzt aufs Elektroauto statt auf den Verbrenner, man setzt auf die Erneuerbare statt auf das Atomkraftwerk. Man findet Gentechnik schlecht übrigens, obwohl sozusagen die Wissenschaft sagt, könnte einen riesen Beitrag leisten in einer Welt, die immer wärmer wird. Man hat sozusagen immer eine klare Meinung zu bestimmten Techniken und will darüber sozusagen auch den Klimaschutz steuern. Ich kenne natürlich die Rechnungen der Linken beim Elektroauto, dass die, und das stimmt auch, dass sozusagen das Elektroauto ist viel effizienter, nutzt die Energie, setzt die in viel effizienter in Bewegungsenergie um als ein Verbrenner.
Genau, das ist nicht links, das ist Physik.
Genau, das ist Physik. Das war, sorry, habe ich mich versprochen. Das ist richtig, nur, ich gebe Ihnen ein Beispiel aus meinem Buch. Was mich immer so wundert ist, warum maßen wir uns eigentlich dieses Wissen über den Markt an? Es wäre ja theoretisch möglich, dass in der Sahara gigantische Solarfarmen entstehen und Meerwasserentsalzungsanlagen und man damit synthetische Kraftstoffe herstellt. Es wird genug Energie in der Sahara, es gibt genug Sonneneinstrahlung, dafür haben wir genug Energie. So, dann entstehen da synthetische Kraftstoffe, die kosten vielleicht 5 Euro der Liter. Viel zu teuer, sagen dann alle, das wird sich sowieso niemals rentieren. Da würde ich sagen, okay, aber wenn es Porsche-Fahrer gibt, die einfach das Röhren ihres Boxermotors besser finden als dieses Summen eines Teslas, dann vielleicht kaufen die ja den Liter, wenn der Emissionshandel, das ist die Bedingung, wenn der Emissionshandel den Ausstoß von CO2 immer weiter verteuert, dann wird ja auch der Liter Benzin und Diesel an der Tankstelle immer teurer. Und kann ja schon sein, dass dann der Porsche-Fahrer sagt, okay, dann nehme ich den Liter synthetischen Benzin. Wenn ich den verbrenne, habe ich überhaupt gar kein schlechtes Gewissen und kann mein Porsche fahren. Jetzt entsteht dadurch ein Markt. Jetzt verdienen die richtig fett Kohle da unten mit ihren Solarfarmen, mit ihren synthetischen Kraftstoffen und das gucken sich andere ab. Die wollen daran mitverdienen und dann entstehen da immer mehr Solarfarmen. Und irgendwann kostet der Liter synthetischer Kraftstoff, wo dann aus dem Auto zwar hinten CO2 rauskommt, aber das hat man vorher eingefangen, also es fährt dann klimaneutral, nur noch 3 Euro der Liter. Und dann kommen Familien mit Kindern, so wie ich, ins Grübeln und sagen sich, oh, vielleicht ist es doch besser, wir behalten unseren Verbrenner oder schaffen uns auch einen neuen an, weil damit können wir 800 Kilometer fahren. Und wir müssen auch keine Pausen einlegen zwischendurch, um das aufzuladen. So, und so entsteht Markt dafür. Ich will nicht sagen, dass es so kommt. Nur die Linken sagen ja, es kommt auf jeden Fall nicht so und wir werden niemals genug synthetische Kraftstoffe haben, um irgendwie noch neue Verbrenner zu verkaufen. Deshalb müssen wir diese Technologie verbieten. Und auch da wieder, wenn diese Technologie, das Elektroauto, so überlegen ist, warum dann das andere verbieten?
Also ich würde sagen, ich hoffe, das kommt so, wie du sagst, dass wir diese synthetischen Kraftstoffe aus der Sahara irgendwann kriegen. Aber wenn wir die kriegen, dann werden wir die dringend brauchen, um sie dort einzusetzen, wo es keine Alternativen gibt. Nämlich in den Flugzeugen und in den Schiffen, die man nicht mit Batterien betreiben kann. Für die Autos wird es trotzdem immer sinnvoller sein, mit einem Viertel der benötigten Ökoenergie einen Elektromotor anzutreiben, die synthetischen Kraftstoffe zu verschwenden. Das ist, wie gesagt, das ist Physik. Wir werden das brauchen, aber wir werden das nicht für das E-Auto brauchen. Wir werden diese synthetischen Kraftstoffe für die Flugzeuge und die Schiffe brauchen, fürchte ich. Und vielleicht zum Teil noch für die Grundstoffindustrie.
Ich wollte noch kurz anfügen, also wer so eine Technologie als links framed, bedient ein rechtes Narrativ. Und das finde ich sehr, sehr schwierig, muss ich sagen.
Naja, da muss ich jetzt ja noch mal kurz sagen, ich habe ja nicht gesagt, diese Technologie ist links. Ich habe mich ja eben gerade schon korrigiert. Ich habe gesagt, linke Klimaschützer geben
aber
vor, welche Technik.
Aber da sind hier 50.000 Linksradikale auf der Klimakonferenz. 50.000 Leute, die hier sind, sind alle Linksradikale.
Moment.
Das ist irgendwie schwieriges Narrativ. Ja.
Ich habe gesagt, linke Klimaschützer geben vor, mit welchen Technologien das zu erreichen sei. Und das halte ich für einen Fehler. So, und ich stelle die Physik nicht in Abrede und sage nicht, Elektroautos sind genauso effizient wie der Verbrenner. Ich sehe das. Nur nochmal, wenn der Emissionshandel scharf gestellt wird, wenn der den Ausstoß von CO2 verteuert, die Verbrennung fossiler Rohstoffe, dann kann man es dem Markt überlassen.
Letztlich reden wir die ganze Zeit darüber, wie muss man die Prioritäten setzen und was sind die effektivsten Instrumente, um das zu erreichen, was wir uns alle wünschen, ein Klimaziel von 2 Grad oder realistischerweise ist 2,3 Grad wahrscheinlich im Kontext dessen, was wir eben besprochen haben, schon ein wünschenswertes. Und abschließend würde ich euch alle drei gerne nochmal fragen, was sind aus eurer Sicht die 3 Dinge, die am dringendsten passieren müssen, um diesem Wunschziel so nahe wie möglich zu kommen? Malte, wir beginnen mit dir.
Das Wichtigste, was passieren muss, ist, dass wir so schnell wie möglich aufhören, Technologien einzubauen, die dauerhaft auf fossile Kraftstoffe angewiesen sind. Das gilt für die E-Autos genauso wie für die Heizung. Denn wenn die erstmal eingebaut sind, dann werden die auch damit betrieben werden. Deswegen würde ich sagen, je schneller wir davon wegkommen und sagen, zumindest neue Techniken bauen wir nicht mehr ein, die CO2 produzieren werden, desto realistischer erreichen wir das Ziel.
Also ich würde sagen, erstmal die Elektrifizierung, also weg vom Verbrennen von fossilen Rohstoffen, auch aus Gründen des Gesundheitsschutzes. Dann Stärkung des Multilateralismus. Das heißt, Martins hat ja auch nicht ganz Unrecht zu sagen, natürlich muss international zusammengearbeitet werden und allein Europa und Deutschland schaffen das natürlich nicht. Und das versuchen ja die Staats- und Regierungschefs hier in Belém. Generell natürlich müssen wir auch jetzt darüber nachdenken, an die Folgen des Klimawandels uns jetzt schon anzupassen. Und das ist übrigens auch ein immer größeres Thema. Das hat nichts direkt was mit den Zielen zu tun, aber dadurch, dass wir die immer schwerer erreichen, müssen die Leute jetzt auch und die Bürgerinnen und Bürger auch geschützt werden vor den extremen Wettern.
Morten, deine drei wichtigsten Instrumente.
Ein möglichst umfassender globaler Emissionshandel, innerhalb dieses Rahmens maximale Freiheiten für alle Technologien und ein Ende des Klimakatastrophismus, und zwar nicht, weil ich nicht daran glaube, dass das wahr ist, was viele sagen, sondern weil das einen Großteil der Bürger vom Klimaschutz abbringt und eine Gegenbewegung hervorbringt, die man sich dadurch sparen könnte.
Die Diskussion hat bei mir zumindest den Eindruck hinterlassen, dass noch Raum für Hoffnung da ist. Dafür bin ich euch sehr dankbar, überhaupt für die Art und Weise, wie wir hier miteinander geredet haben. Ihr habt mir freundlicherweise jeweils noch Rubriken mitgebracht, mit Dingen, die aus eurer Sicht in der vergangenen Woche auch noch wichtig waren. Und Susanne, wir beginnen mit dir, mit deiner Rubrik.
Mein Hoffnungsschimmer der Woche.
Also mein Hoffnungsschimmer der Woche ist, weil ich hier nur gerade auch in Belém bin, sind ehrlich gesagt die Klimaverhandlungen, weil ich habe gedacht, dadurch, dass die geopolitischen Vorzeichen so kompliziert sind und wie wir wissen, so viele Konflikte und Auseinandersetzungen und Austritt der USA aus dem Pariser Klimaabkommen, alles schwierig, aber die erste Woche hier in Belém war relativ ruhig, es gab keinen Zank, jedenfalls nicht auf offener Bühne. Die Brasilianer verbreiten hier eine echt gute Stimmung und man hat das Gefühl, hier kann es vielleicht wirklich so ein Zeichen von Zusammenhalt und auch vielleicht wieder mehr gemeinsam. Also natürlich ist noch alles schwierig, aber dennoch ist die Atmosphäre einfach wahnsinnig gut. Und vielleicht noch zu die Kirsche auf dem Kuchen war schon auch der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom, der sich wirklich hier als Anti-Trump geriert hat und der gesagt hat, die USA kommen zurück, die treten auch wieder ein. Wir sind ein verlässlicher Partner, wenn auch nur als Bundesstaat. Und dann hat er noch angefügt, ganz am Ende, he simply doesn't understand. Und ich finde, das ist auch irgendwie so der Satz der Woche.
Susanne, ich muss sagen, ich bin über einen Satz von Friedrich Merz gestolpert. Er hat am Donnerstag beim Handelstag in Berlin auch von seinem Besuch in Belém geredet und wollte dann eigentlich was Positives über Deutschland sagen, hat dann aber das gesagt. Ich spiele es mal kurz vor.
Meine Damen und Herren, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag.
Dieser Ort, wo wir da waren, was hat er gemeint, Susanne? Du bist ja da an diesem Ort.
Es ist ein Schwellenland, wo es sehr viel Armut gibt. Und natürlich, wir waren auch in den Favelas hier, in den Elendsvierteln. Und das ist natürlich total schwierig. Ne? Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob Herr Merz wirklich hier mit den Leuten zu tun hatte, weil es sind die gastfreundlichsten und aufgeschlossensten Leute, die ich eigentlich hier in dem Land erlebt habe. Also ich finde die Aussage, ehrlich gesagt, auch ein bisschen peinlich von ihm.
Wie hast du diese Bemerkung von Friedrich Merz wahrgenommen, Malte?
Ich habe die gar nicht wahrgenommen, muss ich sagen. Und ich verstehe sie auch nicht so richtig.
Ich kenne sie auch nicht, finde aber ein besseres Gastgeber-Bashing kann man sich eigentlich gar nicht ausdenken. Also es ist ziemlich peinlich.
Ja, damit sind wir bei deiner Kategorie, Malte.
Die Peinlichkeit der Woche.
Ja, knüpft ein bisschen an das, was Susanne gesagt hat, nämlich die USA, wo ich das Gefühl hatte, zunächst, man hat das Gefühl, zum ersten Mal gerät Trump da so richtig jetzt unter Druck mit dem Wahlergebnis von New York und den neuen Erkenntnissen aus Epstein und so weiter. Und dann knicken eine Handvoll Demokraten da dermaßen ein und gönnen ihnen diesem Triumph
im Shutdown,
dass er da jetzt sozusagen als der große Sieger aus dem Shutdown-Poker hervorgeht. Das fand ich aus Sicht der Demokraten eine echt peinliche Aktion.
Ja, also es waren, glaube ich, viele Bürger, die dann auch die Demokraten mit in die Verantwortung für das, was da alles stillsteht, genommen haben. Dann gab es Thanksgiving, stand vor der Tür. Irgendwie, wenn da nicht gereist werden kann in den USA, dann kippt auch schnell mal die Stimmung. Das waren wahrscheinlich die Beweggründe, ob die Partei sich damit einen Gefallen getan hat.
Und gegen wen die Stimmung da gekippt wäre, ist ja auch die Frage. Die Umfragen, die ich kenne, waren, dass es aber auch sehr stark mit Trump nach Hause gegangen wäre.
Wir sind bei dir, Morten.
Das kann man sich nicht ausdenken.
Ja, vielleicht fange ich so an. Merz hat, als er die Sonderschulden aufgenommen hat, noch im alten Bundestag, eine Rede gehalten zur Verteidigung dieser Sonderschulden und hat gesagt, wir stehen in einer außergewöhnlichen Lage. Wir haben die Bedrohung durch Russland und es muss besondere Umstände geben, um so ein Sondervermögen aufzunehmen, eben diese Bedrohung. Ich teile diese Analyse, aber er hat auch gesagt, es braucht aber auch ganz bestimmte Bedingungen für dieses Sondervermögen, nämlich dass man es wirklich sehr, sehr diszipliniert nur ausgibt, um Zukunftsinvestitionen damit zu bezahlen, also um die Infrastruktur des Landes wieder auf Vordermann zu bringen und um die Bundeswehr zur Landesverteidigung zu stärken. Naja, und diese Woche gab es ja das Jahresgutachten des Sachverständigenrats. Und da kam heraus, dass weniger als die Hälfte bisher von dem Sondervermögen in Investitionen fließt und der Rest in konsumtive Ausgaben. Und ich finde,
sprich,
das heißt, es werden damit Haushaltslöcher gestopft oder es wird dann die Länder gegeben, die können damit machen, was sie wollen, die stopfen damit dann auch Haushaltslöcher und es wird damit nicht die marode Infrastruktur auf Vordermann gebracht. Und das kann man sich tatsächlich nicht ausdenken, denn damit setzt Deutschland seine Schuldenfähigkeit auch in der Zukunft aufs Spiel.
Ich frage am Ende ja immer, worüber wir höchstwahrscheinlich nächste Woche hier im Presseclub reden werden. Ich glaube, es jetzt schon selber zu wissen, weil wir jetzt vor einem Wochenende stehen, wo die Junge Union ihren Deutschlandtag, so heißt das, wenn die sich treffen, haben wird. Und da werden sie, Friedrich Merz, nochmal ganz klar sagen, dass dieses Rentenpaket, worauf sich CDU, CSU und SPD geeinigt haben, für sie gar nicht geht. Und sie haben so viele junge Abgeordnete im Deutschen Bundestag, dass sie das tatsächlich stoppen können. Und das liegt aus meiner Sicht gerade in der Luft. Und das ist wirklich eine noch größere Gefahr für diese Regierung als schlecht eingesetzte Investitionsmilliarden. Ich danke euch für die Diskussion und wünsche euch, auch wenn es anstrengend war, ein schönes Wochenende.
Danke ebenfalls.
Danke.
Vielen Dank euch. Tschüss.
Der Apokalypse und Filterkaffee Presseclub ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Gastgeber Markus Feldenkirchen. Redaktion Mitsuo Iwamoto. Produktion Kate Kubel und Hanna Marahiel. Executive Producer Micky Beisenherz und Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer.
Rubriken und Stimme der Vernunft Bettina Rust.
Neue Episoden des Apokalypse und Filterkaffee Presseclubs gibt es jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Hey, hier ist Hanna von Studio Bummens. Und wir suchen gerade Verstärkung für unser Team in Berlin. Wenn du Bock hast, bei uns mitzuarbeiten, dann kommt hier deine Chance. Denn wir suchen eine Werkstudentin oder einen Werkstudent für die Social-Videos unserer Formate. Du hilfst uns, Short-Video-Content für TikTok, Reels und YouTube zu schneiden und auf den Plattformen zu teilen. Wenn du also studierst und in Berlin bist, ab Dezember 16 bis 20 Stunden pro Woche Zeit hast, dann bewirb dich mit Motivationsschreiben und Arbeitsproben unter jobs@studio-bummens.de. Mehr Infos findest du auch auf unserer Website. Wir freuen uns auf dich!
Cringe.